Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen, hoffentlich horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, dieser Tage Familienferien bedingt leicht verkürzt und kompakter als sonst, wobei ich ja normalerweise mit dem Slogan antrete, das werden die schnellsten 20 Minuten Ihres Tages, und selbst wenn ich mal länger als 20 Minuten rede, sollte es sich kürzer anfühlen und auf jeden Fall sollte es Ihnen nach dem Zuschauen besser gehen als vorher, ohne allerdings, dass ich Ihnen hier gewissermaßen Opium fürs Hirn eingeträufelt hätte. Schönfärberei, das bringt es eben überhaupt nicht. Wir versuchen der Wirklichkeit, der ungeschminkten Wirklichkeit, ohne zu zerbrechen, entgegenzutreten. Ich starte mit einer Empfehlung. Und zwar habe ich in der Deutschlandausgabe bereits einen kleinen Vorabdruck gemacht aus diesem Buch und ich habe jetzt den einführenden Essay zur Gänze gelesen. Und ich muss Ihnen sagen, das ist ganz hervorragend, wie Alexander Gauland hier, der Ehrenvorsitzende jener Partei, deren Name man ja in Deutschland gar nicht mehr aussprechen darf. Es ist die Lord Voldemort-Partei. Einfach brillant, wie Alexander Gauland seinen Weg in diese Partei, sein Leben zwischen DDR, CDU und AfD beschreibt. Das ist ein kluger Politiker und ein exzellenter Formulierer, der diesen, ich hätte jetzt fast gesagt, gefriergetrockneten Stil beherrscht, der den Realisten auszeichnet, aber das wäre ein falsches Adjektiv, denn in diesem Text ist auch viel Emotion drin, wenn auch nicht Emotion, die an die große Glocke gehängt wird. Alexander Gauland ist kein gefühliger Schreiber, aber er ist einer, der sicherlich auch mit dem Herzen schreibt, allerdings ohne das Hirn dabei dann abzustellen. Wirklich sehr, sehr interessant und ich glaube, vor allem auch für jene, die in ihrem Urteil über diese Partei und diesen Politiker noch nicht jenseits aller Zweifel befinden, ein möglicher Augenöffner. DDR, CDU, AfD, ein Widerwillen politisch bewegtes Leben im Ares Verlag, ein rund 60-seitiger Essay, ein Lebensaufriss, eine Skizze, die eben auch zeigt, was für ein interessantes Leben Alexander Gauland gehabt hat. Geboren noch am Ende des Zweiten Weltkriegs, just dann, als die deutsche Wehrmacht in Russland eingefallen ist. Sein Vater, ein zwangspensionierter Beamter, der mit den Nazi über Kreuz stand, und eine ja sehr entschlossene und auch starke Mutter, die dann nach dem Tod des Vaters zusammen mit dem Sohn, mit den Kindern das Leben meisterte. Schließlich seine Flucht in die Bundesrepublik Deutschland, dort sein Gang in die Politik. Ursprünglich wollte er Diplomat werden und natürlich die ganze Entwicklung auch seiner Parteimitgliedschaft bei der CDU als Staatssekretär in Hessen in der Kohlschen Politik zusammen mit Walter Wallmann, dem hessischen Ministerpräsidenten, dann schließlich vorher Bürgermeister in Frankfurt am Main und so weiter. Also eine sehr interessante und für mich lehrreiche Vita, bis hin natürlich dann zu den jetzt etwas in jüngerer Vergangenheit zurückliegenden Ereignissen um diese Partei, die ja in der deutschen Öffentlichkeit ziemliches bewegt hat und die Gemüter scheiden sich an eben dieser Lord Voldemort-Partei, ein Widerwillen politisch bewegtes Leben, wirklich zu empfehlen, gut geschrieben. Da sieht man auch, dass eben Gauland, der ja schon große Erfolge feierte als Sachbuchautor, als Bestsellerautor und eben Herausgeber der Märkischen Allgemeinen und Kolumnist der Welt, als ich die Ehre hatte, die Zeitung zu leiten. Natürlich ein sehr erfahrener und kluger Publizist, der hier in die Harfe gegriffen hat. Kommen wir zum wichtigsten Ereignis des gestrigen Tages. Ja, das sind gute Nachrichten. Ich habe in der Schweizer Sendung schon von einem möglichen Wunder gesprochen. Bleiben wir noch etwas vorsichtig, bleiben wir auf dem Teppich, heben wir nicht ab, lassen wir uns von den Gefühlen nicht davontragen. Aber es ist schon sehr bemerkenswert, es ist ein Durchbruch, was dem amerikanischen Präsidenten Trump da gelungen scheint, beziehungsweise was sich da an Gelingen abzeichnet. Die Geiseln sind freigelassen worden. Tatsächlich scheint ein Friede greifbar. Trump, seine Sympathien zu Israel, seine Nähe zu Israel ist unbestritten. Gleichzeitig hat er aber mit einer Art Powerplay-Diplomatie eben beide Seiten auf einen Friedenskurs genötigt und damit Wichtiges geleistet. Er ist nun auch gewillt als Präsident einer Gruppe, eines Gremiums, das dann auch über den Aufbau des Gazastreifens wachen wird. Gaza Lago gewissermaßen hieß mal dieser weithin belächelte Slogan. Wir werden sehen, wie weit das kommt und wie das funktioniert. Natürlich der Nahe Osten, eine Kampfzone uralter Konflikte und Ressentiments, biblischer Konflikte. Man wagt gar nicht an eine Befriedung zu denken. Und eine Befriedigung auch der verschiedenen Interessen, die da involviert sind. Aber lassen wir uns überraschen, lassen wir uns positiv davon inspirieren. Nach den großen Auftritten Trumps, die von seinen Kritikern natürlich als übertheatralisch bemäkelt werden, hat sich der Friedenstross dann nach Ägypten verlegt, nach Sharm el-Sheikh. Da sind auch weitere Politiker dann aus Europa in die Karawane eingetreten, hinzugekommen, unter anderem der deutsche Kanzler Merz, auch Ungarns Ministerpräsident Orban, viele weitere, das entnehmen Sie der Tagespresse. Und in der Welt habe ich heute Morgen die Schlagzeile gelesen, dass Merz da nur ein Zuschauer sei, gewissermaßen ein Gast, was ich dann als eine ja, wohltuende Schlagzeile empfunden habe. Denn es ist doch auch schön, wenn ein deutscher Regierungschef nicht die Hauptlast zu tragen hat, wenn er nicht im Fokus steht, vor allem auch deshalb nicht, weil ja der deutsche Bundeskanzler auch eine ganze Reihe von innenpolitischen Problemen zu lösen hat und sich meines Erachtens sowieso nicht allzu sehr auf der internationalen Bühne verzetteln sollte. Übrigens ganz interessant, was Alexander Gauland zum Thema Neutralität sagt. Ich habe hier ja aus meiner Deformation professionell Swiss heraus die Neutralität, auch zusammen mit Klaus von Donani, als tragbares Konzept einer deutschen Außenpolitik für die Zukunft bezeichnet. Solchen Szenarien erteilt Gauland eine ganz klare Absage. Er sagt, das würde nur Verstörung auslösen, das würde Befürchtungen entfachen. Nein, Deutschland müsse eingebettet bleiben in die NATO, selbstverständlich auch in die Europäische Union, aber innerhalb dieser Gremien eben darauf hinwirken, dass sich die nicht in eine fragwürdige Richtung entwickeln. Und das finde ich einen ganz interessanten Standpunkt, den man natürlich diskutieren muss. Und das, was ich hier anrege, auch im Gespräch mit Klaus von Donani, ist sicherlich stark geprägt auch durch die schweizerische Erfahrung. Aber nur schon ein neutraler auftretendes Deutschland vor dem Hintergrund der Traditionen der Westbindung, zum einen eines Adenauer, dann aber eben auch die Ausstrahlung gen Osten durch einen Willy Brandt, nicht weil man sich dort anbieten möchte in Russland oder weil es einem in Russland besser gefallen würde als in der Bundesrepublik oder in anderen Ländern Europas, sondern ganz einfach deshalb, weil es in der heutigen Welt vielleicht darum gehen sollte, Spannungen abzubauen, Konflikte zu lösen und nicht eben in Kreuzzüge ausarten zu lassen. Verantwortungspolitik statt Gesinnungspolitik, da steckt drin. Ich glaube, dass Alexander Gauland einer der ganz großen Realisten ist der deutschen Politik. Eine hochfaszinierende Persönlichkeit, die da in den Medien immer wieder fürchterlich zusammengestampft und verunglimpft, auch aufs Primitivste verunglimpft wird, was nicht nachvollziehbar ist. Aber lesen Sie selber, schauen Sie sich das an, auch die Ehrlichkeit, die Selbstkritik, darüber habe ich schon gesprochen am letzten Samstag nach dem kurzen Vorabdruck, den wir Ihnen präsentiert haben, auch die Selbstkritik, wie er über verunglückte Formulierungen spricht, auch über Parteikollegen, die seiner Meinung nach zu weit gegangen sind, die sich rhetorisch vergaloppiert haben. Er tut dies, ohne allerdings den Betreffenden, soweit ich das beurteilen kann, in den Rücken zu fallen. Also eine, wie ich meine, ehrliche Auseinandersetzung mit offenem Visier. Und Selbstkritik ist bei Politikern ja Mangelware. Umso wohltuender dieser Bericht, dieser glänzend, ich unterstreiche das, glänzend formulierte Bericht. Ein faszinierender Trip ins Herz der Finsternis. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gibt ziemlich viel Raum. Klar, ein starkes Feuilleton, auch ein gutes Feuilleton dieser Zeitung, dem Deutschen Buchpreis für Dorothee Elmiger. Und dieser Name sagte mir ehrlich gesagt überhaupt nichts. Das will aber auch gar nichts heißen. Ich bin kein Literatursachverständiger oder kein Sachverständiger der Gegenwartsliteratur. Ich dilettiere da etwas in meinen Bildungslücken herum und versuche da eklektisch mir unter den Nagel zu reißen, was mir dann halt unterkommt. Aber das, was ich jetzt gelesen habe über dieses Buch «Die Holländerinnen», das wirkt interessant. Offensichtlich handelt es sich da um eine Geschichte, in indirekter Rede erzählt, eben von einer Gruppe, die da im Urwald in Südamerika auf die Spur kommt von Verschwundenen, also etwas Joseph Conrad, Herz der Finsternis, um da mit meinen Halbkenntnissen noch aufzutrumpfen, sozusagen zu bluffen. Also interessant, etwas schwieriger fand ich dann die Bemerkung, vieles würde nicht erklärt, manches würde offen gelassen. Das erinnert mich dann als alter Filmkritiker an das Genre des Scheißfilms, das ich mal so definiert habe, dass eben dort die Verrätselung, das Rätselhafte im Vordergrund steht. Aber ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Mich also hat jetzt diese Darstellung des Werks der Deutschen Buchpreisgewinnerin sehr fasziniert. Ich bin auch stolz, dass wir einen anderen Gewinner des Deutschen Buchpreises, nämlich Uwe Tellkamp, in unserer aktuellen Deutschland-Ausgabe drin haben. Und auch in der schweizerischen werden wir das präsentieren im Print, nämlich sein Aufsatz über 35 Jahre Wiedervereinigung in Deutschland. Dazu übrigens auch, um nochmal darauf zurückzukommen, dieser Text hier ganz interessant. Und wenn wir schon bei den Büchern sind, ich habe ja in den Ferien immer etwas Gelegenheit zu lesen, vielleicht auch das für Geschichtskundige und Geschichtsinteressierte unter Ihnen ein mögliches Muss. Tobias Straumann hat ein Buch geschrieben, das in der angelsächsischen Welt eingeschlagen hat wie eine Bombe, allerdings schon vor einigen Jahren. Jetzt kommt übrigens die Fortsetzung «Aus dem Schatten Hitlers» mit englischem Titel. Aber das hier, 1931, ist ein ganz tolles, rasant erzähltes Werk. Und da geht es eben um die Schuldenkrise von 1931, den Zusammenbruch letztlich auch der Weimarer Republik, der Brüning-Regierung. Und dann eben geht es um den Aufstieg der Nationalsozialisten aus diesem Schuldenabgrund heraus. Und was dieses Buch so faszinierend macht, ist die Art, wie der Autor schildert, dass eben eine wirtschaftliche Situation, die man unter Kontrolle glaubt, plötzlich sich zu einem wilden, unkontrollierbaren Strudel auswächst und alles mit sich gewissermaßen in den Abgrund hineinreißt. Das ist interessant. Tobias Straumann ist Professor an der Universität Zürich. Wir kennen uns schon lange, denn als ich noch mein Lizenziat gemacht habe im Fach Geschichte, war er der Assistent meines Professors, dem ich als Unterassistent oder Hilfsassistent oder als Handlanger, wie Sie das immer bezeichnen möchten, auch noch ein bisschen gedient habe, aber nie auf diesem intellektuellen, stratosphärischen Level von Tobias Straumann. 1931, Debt Crisis and the Rise of Hitler. Für alle, die in diese Dunkelkammer einsteigen wollen, mit Blick natürlich auch auf die heutige Schuldenproblematik, ist dies sicherlich zu empfehlen. Und wenn wir schon bei der Wirtschaft sind, dann sind wir bei den Wirtschaftsnobelpreisträgern. Und da ist bemerkenswert aus meiner Sicht, dass die ausgezeichneten Persönlichkeiten einen positiven Eindruck vermitteln und eben diese Verzagtheit nicht an den Tag legen, die man in den letzten Jahren zum Teil mit Blick auf den sogenannten Westen hat lesen können. Sie erinnern sich, und das ist Ihnen sicherlich bekannt, dass eben im Zusammenhang mit Russland, mit China immer wieder die Rede war, dass diese autoritären Systeme der anarchischeren Ordnung des Westens, diesen Begriff verwende ich sehr, sehr zurückhaltend, aber sagen wir mal unserer mehr oder weniger Gesellschaftsform, unseren ja tatsächlich etwas anarchischeren Ordnungen, dass die eben unter Umständen überlegen sein könnten. Und ich bin da immer instinktiv dagegen gewesen, habe gesagt, nein, das stimmt einfach nicht, weil wir haben natürlich Vorteile, dass wir eben nicht so eine staatliche Autorität aufbauen müssen, die eben vielleicht aus historischen Gründen in China und in Russland zwingender ist als hier. Ich bin da kein Moralist, der das Ganze verurteilt. Ich halte es mit Otto von Bismarck, der hat gesagt, ja nein, ich möchte nicht unbedingt in Russland leben, aber das hindert mich doch nicht daran, mit Russland gute Beziehungen zu pflegen. Also man muss hier wegkommen von diesem ganzen Gesinnungs- und Moralismus-Rigorismus. Also die neuen Wirtschaftsnobelpreisträger plädieren für den Fortschritt und sie sagen, die wichtigste Lehre ihres Oeuvres lautet, die offene Gesellschaft bildet die besten Voraussetzungen für eine wachsende Wirtschaft. Und darum geht es jetzt nicht nur in Deutschland, so titelt es und so fasst es die FAZ zusammen. Ja, das gilt natürlich, aber da muss man eben die offene Gesellschaft auch ernst nehmen und nicht zu einer geschlossenen Gesellschaft machen mit Verboten, mit Zensur, mit woken Tabuzonen und Sperrgebieten des Denkens, die nicht mehr erschlossen werden dürfen. Parteilos erfolgreich gegen die AfD, das ist auch jetzt noch so ein Evergreen heute Morgen in den Medien, aufgrund dieser Stichentscheide bei verschiedenen Bürgermeisterwahlen. Ja, ist ja logisch, dass bei Majorzwahlen dann eben die Oppositionspolitiker oder die Vertreter der Oppositionsrichtung meistens dann nichts mehr zu gewinnen haben, weil sich die anderen über alle ideologischen Grenzen hinweg zusammenschließen. Das sind aber kurzfristige Siege, weil natürlich in den Augen des Wählers diese Parteien auch Profil verlieren. Also sind dann gewissermaßen beide die Gewinner, denn für die Partei, deren ja, für die Voldemort-Partei, für die AfD sieht es dann eben so aus, dass sie sagen kann, ja, alle anderen gegen uns, wir sind offensichtlich derart eine Herausforderung, dass sich alle zusammenschließen und die anderen wiederum gewinnen zwar, verlieren aber Profil. Das ist Politik, sehen wir natürlich in der Schweiz auch immer wieder. Übrigens im Zusammenhang auch noch einmal mit diesen Wahlen hat sich jetzt gezeigt, dass zum Beispiel in Ludwigshafen, da hatten wir dieses Theater um den einen Kandidaten, dem sie ja alles entzogen haben, weil er offensichtlich im Schulunterricht das Nibelungenlied lehrte. Das sind ja abgründige Vorstellungen, die sich da gewissermaßen austoben. Da sei eine Wahlbeteiligung von 10% am Schluss noch zustande gekommen. Das ist natürlich auch eine Form von Abstimmungsresultat. Das zeigt einfach, dass offensichtlich jetzt da in Ludwigshafen die Leute, sagen wir mal so, die Nase ziemlich gestrichen voll haben von diesem politischen Kabuki-Theater, das ihnen da vorgesetzt wurde. In Europa herrscht bestenfalls ein eisiger Frieden. Die Präsidenten der Geheimdienste sind sich einig, Russland gefährdet Deutschland, die Häufung und Qualität von Drohnenüberflügen oder Sabotageakten seien neu. Wir wollen die Nachrichtendienste reagieren, fragt auch die Frankfurter Allgemeine, die ich mir heute Morgen etwas genauer angeschaut habe. Ja, aufgepasst vor paranoiden, selbsthypnotischen Übersteigerungen, die dann wiederum eine Gefahr wahrscheinlicher werden lassen, die man ohne diese paranoiden Anwandlungen gar nicht in diesem Ausmaß stimulieren würde. Ich weiß nicht, ob dieser Satz Sinn ergibt, aber ich warne davor, jetzt in dieser ganzen Russland-Obsession sich dermaßen zu verrennen. Einmal mehr an Bismarck erinnernd, ich muss nicht in Russland leben wollen, um gute Beziehungen mit diesem Land pflegen zu wollen. Das ist hier die Einsicht der Realpolitik. Die konservative Revolutionärin Großbritanniens, nein, zu Russland vielleicht noch das Folgende, da habe ich gesehen, dass offensichtlich ein U-Boot in der Nähe von französischen Hoheitsgewässern gesichtet wurde, ein russisches U-Boot. Wenn das stimmt, wenn das so der Fall ist, dann natürlich auch hier eine Provokation jetzt der russischen Seite, bei der man auch nur den Kopf schütteln kann. Da muss sich dann auch niemand fragen, warum so viele Leute gegen den Kreml, warum sie gegen Moskau eingestellt sind. Hoffen wir, dass das irrlichternde Momente sind und nicht gewissermaßen den Hauptstrom gefährden, nämlich den Hauptstrom, der meines Erachtens nach wie vor darauf abzielt, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, vor allem auch durch das Engagement der Amerikaner. Die Europäer sind da noch etwas auf einem anderen Trip. Die konservative Revolutionärin Großbritanniens, wir waren bei Margaret Thatcher, natürlich ganz wichtig, die Frau, an die jetzt alle erinnern, die Eiserne Lady, die ja nur deshalb an die Macht kam bei den Tories, weil Eddie Heath und die Seinen am Boden lagen, weil also tatsächlich Großbritannien im Griff der Gewerkschaften, die Konservativen hatten sich bis zur Unkenntlichkeit, man könnte sagen, vermerkelisiert, lange vor Merkel. Und dann kam die konservative Grundsatzpolitikerin Margaret Thatcher, die eben all diese Prinzipien wieder zurückgebracht hat und in Großbritannien vor allem, weil dort die Nachkriegszeit ein gewaltiges Staatswachstum produzierte, und sie hat eigentlich die alten, ja, liberal-konservativen Grundlagen einer erfolgreichen Gesellschaft wieder installiert, in enger Partnerschaft mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Das sind zwei Leuchttürme in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, in der Nachkriegsgeschichte, nicht zu überschätzen in dem, was die beiden bewegt haben, vor allem aber auch Margaret Thatcher, die übrigens auch in der Schweiz in konservativen, in liberal-konservativen Kreisen höchsten Respekt genießt. Sie ist Vorbild zusammen mit Reagan und Franz Josef Strauß übrigens, des Doyens der Schweizerischen Volkspartei, Christoph Blocher. Christoph Blocher, der dieser Tage seinen 85. Geburtstag bei bester Gesundheit im Kreis vieler Freunde feiern konnte. Eine Schweizer Jahrhundertfigur, wie es mein Kollege Markus Somm richtig formulierte. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Guisan, und Christoph Blocher war der Oberbefehlshaber des politischen Kampfs gegen den EU-Beitritt. Für eine Generation hat das geschafft, die Schweiz draußen zu halten. Jetzt müssen die Jüngeren ran. Aber Blocher ist nach wie vor dabei, mit seinem Überblick, mit seiner Weisheit, mit seiner Witterung, eine ganz herausragende Persönlichkeit, die eben viel von dem, was eine Margaret Thatcher verkörperte, auch bei sich aufgenommen hat, à la Suisse sozusagen, nach schweizerischer Art. Globale Wirkung null, lokale Nebenwirkungen erheblich, der Triumph der Unproduktiven. Axel Bojanowski, den ich sehr schätze, der Umweltjournalist der Welt, geht da kritisch ins Gericht mit der Volksabstimmung in Hamburg. Tatsächlich glücklich die Stadt, die glaubt, sich diese Klimapolitik leisten zu können. Das Wohlstandsniveau muss sehr, sehr hoch sein, noch sehr hoch sein in Hamburg. Anders ist es ja nicht zu erklären, dass man mit Ideen wie Klimaneutralität bis 2040 in der heutigen Zeit angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Deutschlands noch Staat machen und Mehrheiten finden kann. Das ist natürlich die städtische Situation, die städtischen Eliten, die ticken so, viele davon natürlich mit fremdfinanzierten Lebensentwürfen und, wie ich mir habe sagen lassen, ein sehr hoher Briefanteil bei der Abstimmung, also brieflich wurde abgestimmt, wenn das mit rechten Dingen zugeht. Nun, in der Schweiz können Sie auch brieflich abstimmen, aber es stimmt, mit Briefabstimmungen können Sie natürlich mehr tricksen, können Sie mehr betrügen. Da verwundert es nicht, wenn manchmal bei einem Wahlbüro, wenn ein linker Wahlbeauftragter, da sieht da aus den bürgerlichen Quartieren kommen so und so viele Wahlkuverts. Also hat es in der Schweiz auch schon gegeben, dass die dann auf wundersame Art und Weise irgendwo verschwunden sind. Ich will da gar nichts unterstellen. Ich sage nur, das sind Reaktionen, das sind Inputs, die ich aus Ihrem Kreis erhalten habe. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und ja, Zuversicht unterstrichen angesichts der Vorgänge im Nahen Osten. Wäre schön, wenn sich dieses Friedensfieber auch noch fortpflanzte, ansteckend wirkte auf die Ukraine und die dort involvierten Kriegsparteien. Bis dann, machen Sie es gut. Ich melde mich zurück.